Rosin.
Das werktägliche Infomagazin von Radio Froh.
Auf 105,0.
So, der Wunsch wäre, Sozialhilfe so zu gestalten, dass sie sich an den Lebensrealitäten der Menschen orientiert, die sie brauchen. Und nicht, dass sie die Menschen an einem System orientieren müssen, das sie meistens überfordert.
Herzlich willkommen beim Frosin. Mein Name ist Anita Trimis. Das Zitat, das Sie gerade gehört haben, stammt aus der Befragung der Armutskonferenz zum Zustand der Sozialhilfe in Österreich. Die Erhebung wurde rund um den Jahreswechsel 25 auf 26 durchgeführt. Nach der Auswertung der Ergebnisse wurden diese am 11. Juni im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien präsentiert. Dabei kamen neben der Armutskonferenz auch Stimmen aus Wissenschaft und Politik zu Wort. Sie hören nun die wichtigsten Ergebnisse und Reaktionen.
Wir sind die Österreichische Armutskonferenz, das Netzwerk von über 40 Sozialorganisationen, selbst betroffenen Gruppen, Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, deren erklärtes Ziel und praktisches Ziel ist, die Armut zu bekämpfen und zu vermeiden und dafür alle möglichen Dinge zu tun, wie zum Beispiel eine Erhebung machen, wenn es um die Sozialhilfe geht, das letzte soziale Netz in Österreich, dann gibt es nichts mehr. Zu Beginn möchte ich gleich Christopher Lengert begrüßen. Er hat die Studie federführend durchgeführt und ausgewertet. Und er wird zu Beginn zu den Rahmenbedingungen kurz etwas sagen.
Hintergrund dieser Studie des Schattenberichts zum Zustand der Sozialhilfe in Österreich waren die Entwicklung jetzt 2025 zu dem Thema. Im Regierungsprogramm angekündigt wurden umfangreiche Reformen zum Thema Sozialhilfe und im Jahresverlauf 25 gab es auch in den Bundesländern massive Veränderungen in den Durchführungsgesetzen, Ausführungsgesetzen zur Sozialhilfe. Für uns, für die Armutskonferenz, war das Anlass, das Thema Sozialhilfe noch einmal genau in den Fokus zu nehmen durch eine umfangreiche Befragung. Wir wollten wieder die Expertinnen der sozialen Praxis befragen, also diejenigen, die direkt anwendungsbezogenes Wissen in der Unterstützung und Begleitung von Sozialhilfeempfängerinnen und Empfängern haben. Wer waren diejenigen, die wir befragt haben oder woher kamen die Antworten? Wir haben erhoben die Herkunft, die konkreten Tätigkeiten, den Arbeitsbereich und wie viel Erfahrung und Expertise die Antwortgeberinnen im Bereich der Sozialhilfeunterstützung haben. Der größte Teil der Antwortgeberinnen arbeitet als Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, viele auch als Mitarbeiterinnen von konkret Sozialberatungsstellen. Diese beiden Gruppen zusammengenommen sind über 3/4 der Antwortgeberinnen. Juristische Berufe 6,4% und extra ausgewiesene Erwachsenenvertretung mit 3,1%. Und im Weiteren gab es auch Teilnehmende an der Befragung, die als Sozialpädagoginnen tätig sind, die in psychologischen oder psychosozialen oder therapeutischen Berufen tätig sind oder als Freiwillige und Ehrenamtliche unterstützen. Wir konnten Antworten aus allen Bundesländern einsammeln mit dem Schwerpunkt Wien, wo 199 Antwortgeberinnen tätig sind. Etwa gleichmäßig verteilt sind die Antworten aus Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark und Tirol, jeweils zwischen 70 und 80 Antwortgeberinnen. Außerdem knapp 60 Antworten aus Kärnten und knapp 50 aus Vorarlberg und 12 aus dem Burgenland. In der sozialen Unterstützung geht es darum, dass man Sozialhilfeempfängerinnen unterstützt in der Beantragung und Durchsetzung ihrer Ansprüche auf Sozialhilfe. Das heißt, konkret den Antrag zu stellen, zu wissen, welche Rechte, welche Ansprüche habe ich, Bescheide zu erklären, überhaupt das Antragsverfahren zu erklären, Mitwirkungsaufträge zu erklären und auch weiter zu versuchen, die Existenzsicherung der Betroffenen zu ermöglichen. Im Widerspruchsverfahren sind sehr viele tätig, selbst Sozialarbeiterinnen, natürlich die Mitarbeitenden der Sozialberatungsstellen, ganz oft eben Bescheide zu erklären, Ablehnungen zu erklären und auch entsprechende Beschwerden einzuleiten oder auch Kommunikation mit den Behörden zu halten. In den juristischen Berufen ist es dann die Beschwerdeführung konkret oder halt auch die Durchsetzung der Rechtsansprüche vor Gericht.
Das, was diese Erhebung geleistet hat, war auch in Bereiche zu schauen, an Probleme den Blick zu werfen, die vielleicht sonst vergessen, vielleicht sogar verschwiegen sind, die also sowohl in der öffentlichen als in der politischen, als in der medialen Debatte nicht aufscheinen, weil einfach nicht danach gefragt wird. Und unsere Aufgabe war es, danach zu fragen, wie das, glaube ich, auch gute und neugierige Forschung tut. Das Erste, was ich Ihnen vorstelle, ist, das ist eigentlich der höchste Wert auch, der sich ergeben hat, nämlich die Frage, ob die Verfahren in der Sozialhilfe bürgerfreundlich und unkompliziert sind. Das ist überhaupt ein Ergebnis, das uns aufgefallen ist, was besonders massiv und stark unter Kritik oder rückgemeldet wurde, war der mangelhafte Vollzug. Also das, was sich konkret auf den Ämtern abspielt und wie konkret der Vollzug von den Behörden in den unterschiedlichen Bundesländern sich gestaltet. Eine zweite große Frage war, die Sozialhilfe ermöglicht schnell eine effiziente Hilfe. Also ist das etwas, was sofort und schnell hilft? Da haben auch eine sehr hohe Anzahl die Reaktion der Behörden als zu langsam und als nicht effizient genug beschrieben. Ein Zitat der Studie eines Falls. Ein Fall, der mich besonders beschäftigt hat, betraf eine alleinstehende Mutter, die trotz klarer Anspruchsvoraussetzungen monatelang auf die Bewilligung ihrer Sozialhilfe warten musste. Der Zugang zum Unterstützungssystem ist hochschwellig und die Mutter empfand große Scham, weshalb sie bereits zu lange zugewartet hatte, bevor sie überhaupt einen Antrag stellte. Als sie schließlich den Antrag ausfüllte, war dieser für sie, sicher auch aufgrund ihrer emotionalen Ausnahmesituation, eine deutliche Überforderung. Zusätzlich kam es immer wieder zu Verzögerungen, weil Rückmeldungen der Behörde, etwa zu fehlenden oder mangelhaft ausgefüllten Formularen, viel zu lange dauerten. Dadurch verlor sie wertvolle Zeit, obwohl sie dringend Unterstützung gebraucht hätte. Die langen Bearbeitungszeiten führten schließlich dazu, dass sie in dieser Phase weder Miete noch Strom bezahlen konnte. Mehrfaches Nachfragen war notwendig. Dieser Fall zeigt für mich deutlich, wie sehr Hürden, verzögerte Rückmeldungen und fehlende niederschwellige Zugänge Betroffene in existenzielle Not bringen könnten. Das Dritte, die Frage nach, funktioniert die Sozialhilfe nach einheitlichen Standards? Zitate, Oberösterreich. Sozialhilfe ist total von der Sachbearbeiterin abhängig. Steiermark. Unterschiedliche Herangehensweisen und Prüfprozedere zwischen den Bezirkshauptmannschaften. Neben den neuen unterschiedlichen Landesgesetzen auch noch das. Noch einmal Oberösterreich. Absolut nicht transparentes und willkürliches System. Auch die SozialarbeiterInnen sind sehr unhöflich und willkürlich in ihren Entscheidungen. Sie sind nicht greifbar, es folgen keine Rückrufe. Leistbares Wohnen. Da bitte ich jetzt die Claudia Moharitsch aus der Steiermark, vom Armutsnetzwerk Steiermark heraus. Vielleicht sagst du doch kurz was zu deiner Person, die zu dieser Grafik etwas sagen wird. Bitte, Claudia.
Ja, danke schön. Also mein Name ist Claudia Moharitsch, ich komme vom Armutsnetzwerk Steiermark, bin Sozialarbeiterin und Geschäftsführerin im Verein Lichtpunkt, wo wir mit Menschen arbeiten, die in existenziellen Krisen sind und die wir dann auch längerfristig begleiten in finanziellen Angelegenheiten. Und ich habe mir da auch ein Zitat herausgegriffen aus dem leistbaren Wohnen unmöglich, das aus der Steiermark stammt, und zwar: Die Bezüge sind jetzt schon zu gering, um beispielsweise Heizungsnachzahlungen abfangen zu können. Es ist nicht möglich, sich minimale Ersparnisse aufzubauen, um sich für schwierige Situationen abzusichern. Ja, und was ich aus der Steiermark berichten kann, ist leider, dass es seit Februar ein neues Sozialunterstützungsgesetz gibt, das diese Situation noch wesentlich verschärft hat. Und warum? Es ist so, dass im neuen Sozialunterstützungsgesetz seit Februar der Höchstsatz, dessen Bemessungsgrundlage bis Februar 100% vom Ausgleichszulagenrichtsatz war, auf 95% gekürzt wurde. Und zusätzlich zu dieser Höchstsatzkürzung wurde noch die Wohnkostenpauschale um weitere 5% gekürzt. Was bedeutet das jetzt konkret für die Menschen in der Steiermark? Geht man da von einer durchschnittlichen Miete samt Strom- und Heizungskosten von rund 880 Euro aus, erhält man in der Steiermark derzeit 640 Euro an Wohnbedarf und Wohnkostenpauschale. Dadurch entsteht eine Finanzierungslücke von rund 240 Euro, die aus dem Lebensbedarf zu bestreiten sind. Das bedeutet für die Menschen jetzt, dass ein erheblicher Teil jener Mittel, die eigentlich für Nahrung, Kleidung, Gesundheit, Mobilität und vor allem auch sozialer Teilhabe vorgesehen sind, für das Wohnen aufgebraucht werden müssen. In einem Ein-Personen-Haushalt bleiben einer betroffenen Person derzeit 15 Euro pro Tag, um sämtliche übrigen Lebenserhaltungskosten zu bestreiten. Rücklagen für unerwartete Ausgaben sind somit überhaupt nicht möglich. Durch den derzeitigen Höchstsatz verfestigt sich die Armut in der Steiermark zusehends und die Sozialunterstützung ist keine gesicherte Grundlage mehr für ein selbstbestimmtes Leben.
Auch zum Wohnen gehören die Kautionen. Michaela Haunold vom Oberösterreichischen Armutsnetzwerk wird uns dazu Einblicke geben.
Ja, Michaela Haunold darf das Armutsnetzwerk Oberösterreich vertreten. Bin nebenbei bei der Caritas Oberösterreich, leite dort die Sozialberatungsstellen. Das Thema Kautionen zeigt, finde ich, sehr gut auf, dass wir immer wieder Situationen erleben, wo eigentlich nicht das Geld selber die Hürde ist, sondern der Zugang dazu. Und ich habe ein Beispiel, Zitat aus Niederösterreich mit: Es ist oftmals nur mit Hilfe der Stellung der Kaution möglich, eine Wohnung anzumieten. Jedoch in der Praxis ist das äußerst schwer handhabbar, da diese Leistung erst sehr spät ausgezahlt wird, günstige Wohnungen jedoch sehr schnell vergriffen sind und kein Vermieter, keine Vermieterin freiwillig 1 bis 2 Monate darauf verzichtet, bis der Antrag bearbeitet und bewilligt wurde. Ich war zuerst einmal sehr verblüfft, dass in Niederösterreich Kautionen möglich sind. Das bin ich aus Oberösterreich nicht gewohnt. Wir haben das nicht in diesem Fall. Wir haben Hilfe in besonderen Lebenslagen, wo wir ein ähnliches Thema haben. Da kriegen Menschen, die Sozialhilfebezug haben, können 300 bis 400 € ungefähr ansuchen an Unterstützungen, bei Umzügen zum Beispiel. Und wir haben dann ein ähnliches Thema. Eine Person, wo wir alle sagen, die ist eigentlich in einer Wohnung, die sie nicht leisten kann, findet eine Wohnung, die günstig ist, was eh schon selten genug ist, wie wir wissen, und verliert sie dann wieder, einfach weil das System nicht rasch genug reagiert. Und das ist einfach ein Timing-Problem. Es ist kein Versagen der Person oder der Personen, sondern tatsächlich ein Timing-System mit den Unterstützungsleistungen. Der Wohnungsmarkt funktioniert in Tagen, sehr kurzfristig. Die Sozialhilfe funktioniert in Wochen oder in Monaten. Und diese Lücke, die da ist, macht oft genau diesen Unterschied zwischen rutscht wer weiter ab oder stabilisiert sie wer. Und in der Praxis erleben wir genau das. Wohnungen sind teilweise glücklicherweise auch noch da, aber einfach nicht rechtzeitig finanzierbar. Und wenn dann die Anträge länger dauern, weil vielleicht der Klient, die Klientin trotzdem beschlossen hat, er, sie zieht jetzt ein, dann bleiben einfach die Zahlungen aus, mit denen man eigentlich rechnet, zum Beispiel diese 400 €, dann geht es eben sehr schnell ebenfalls wieder um die Existenzsicherung, um Lebensmittel, um Energie, um die laufenden Kosten. Und da geht es dann tatsächlich darum, den Alltag irgendwie zu bewältigen und zu schauen, wie man drüber kommt. Außerdem kommen dann oft neue Schulden dazu, wenn das Geld, auf das man eigentlich wart, nicht kommt. Und wir merken in der Beratung ganz stark, dass die Belastungen massiv zunehmen. Psychische Belastungen, Drucksituationen, aber auch körperliche Belastungen. Und deswegen ist so das Fazit aus diesem Punkt, dass sie teilweise Lebenslagen einfach verschärfen und Problemlagen einfach komplexer werden, weil einfach die Unterstützung nicht rechtzeitig da ist.
Wir kommen zu der Frage, wie ist das bei Härtefällen? Das ist ja auch das, was in der Öffentlichkeit eine sehr beliebte Figur ist. Die Sozialhilfe soll ja nicht für Dauer, aber sie soll für Härte und für die wirklich Betroffenen und die wirklich und bedürftig und treffsicher und so weiter. Bei der Frage aber nach den Härtefällen gibt es eine ganz große Rückmeldung, auch ein 66%, die sagen, das gibt's nicht oder funktioniert nicht. Wenn wir mit Härtefällen kommen, passiert genau gar nichts. Die Behörde ist taub, sie hat keine Angebote, die Härtefallregelungen funktionieren nicht. Zitat aus Niederösterreich. Die Antragstellung für einen einmaligen Zuschuss ist sogar für Juristen sehr herausfordernd. Die Zuerkennung des Zuschusses von reiner Willkür, also das Wohlwollen der jeweiligen Stelle abhängig. Ständig werden neue, weitere Unterlagen oder Anforderungen angefordert. Der Ausgang nicht vorhersehbar. Die Bearbeitung langwierig, immer Wochen, sogar Monate. Rückmeldungen gibt es keine. Oder aus Wien. Die Bearbeitungsdauer von Behörden ist in vielen Fällen viel zu lang und es gibt keine Überbrückungshilfen. Soforthilfe. Die Rückmeldung war in Wirklichkeit das Konzept der Soforthilfe, steht vielleicht im Gesetz, ist aber totes Recht. Also es hat niemand bei allen, war interessant, vom Bodensee bis zum Neusiedlersee Soforthilfe gekannt. Das gibt es offensichtlich nicht. Also das steht im Gesetz, ist aber nicht vorhanden. Auch etwas, was ja auch typisch in der öffentlichen Meinung sofort, die Sozialhilfe soll Überbrückungshilfe sein und sofort helfen, tut sie nicht. Ja. Das funktioniert nicht. Also wenn es um eine Reform geht, muss man dem auch ansetzen, dass die Soforthilfe wieder ins Leben gerufen wird. Was ist das Problem? Die Befragten ordnen da zwei Folgeprobleme, Folgekosten zu. Erstens, wenn die Soforthilfe nicht funktioniert, funktioniert und keine Überbrückungshilfen gibt, ist das eine große Gefahr für Schulden. Also die Schuldenberatungen sagen, das erhöht die Schuldengefahr. Zweitens die Delogierungsgefahr. Und drittens die Gefahr für gewaltbetroffene Frauen, wenn da nicht schnell reagiert wird, dass die Frauen ausziehen und nicht die Männer aus den Wohnungen. Nicht? Wenn du nicht die Sicherheit hast, dann werden gezwungen, die Frauen aus den Wohnungen zu ziehen und der Gefährder bleibt sozusagen in der Wohnung. Das wurde uns auch rückgemeldet als eine Folge dieser fehlenden raschen Hilfe. Mangelnde Hilfestelle und Angebote. Man könnte ja ausgehen davon, dass auch von Amts wegen her es, wenn Leute multiple Problemlagen haben, dass es da auch dann multiple Hilfestellungen gibt und Angebote von der Beratung über Gesundheit, über Schuldenberatung, über keine Ahnung, was es noch alles gibt. Auch das findet eigentlich kaum statt. Zitat aus Niederösterreich. Die individuelle Beratung und Betreuung und flexible Lösungsfindung, Selbstwert aufbauen, Kinderbetreuung, Pflege und so weiter, werden von den Behörden leider gar nicht wahrgenommen. Da wird eher der rote Stift angesetzt, als sich damit zu befassen, was bei den Leuten los ist und wie sie nachhaltig unterstützt werden können. Ausbildungen werden gar nicht als Erfolg oder als strebenswerte Alternative zur Arbeit gesehen, obwohl eine Ausbildung, oft auch überhaupt ein Schulabschluss, bei vielen Klientinnen fehlt, Niederösterreich. Und aus Tirol? Manche Menschen erleben durch spezielle Sacharbeiterinnen Diskriminierung und Erniedrigung. Wir erleben immer wieder, dass Menschen auf Sozialhilfe verzichten, obwohl sie Anspruch hätten, dass sie den Aufwand der Antragstellung und das Unverständnis bzw. die Diskriminierung durch Sachbearbeiterinnen nicht mehr ertragen können. Es hat auch, steht auch die Non-Take-Up-Quote ein wenig dahinter, also die Nicht-Inanspruchnahme von Sozialhilfe, obwohl Leute Anspruch hätten. Ja, bitte ich die Claudia wieder zu dem Punkt.
Da geht es um die Verfolgung von Unterhaltsansprüchen gegenüber Dritten, also Eltern, Partnerinnen und Kindern. Und da habe ich wieder ein Zitat aus der Steiermark zu diesem Punkt. Unterhaltsklagen von erwachsenen Kindern gegenüber Eltern stellen sich mehrheitlich als aussichtslos heraus, kosten aber den Menschen viel Kraft und belasten psychisch. Im Sinne der Gesundheitsprävention wäre hier ein Verzicht auf solche Klagen im Interesse aller Beteiligter. Und da möchte ich auch ein paar Worte aus meiner Beratungspraxis dazu sagen, weil diese verpflichtende Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen besonders häufig Menschen mit Behinderung betrifft. Und hier vor allem junge Erwachsene. Und das ist gerade jene Personengruppe, die sowieso schon mit vielfältigen Barrieren konfrontiert ist. Und durch diese zwingenden Unterhaltsklagen werden diese Menschen wirklich noch schwer zusätzlich belastet. Für mich stellt sich hier auch die Frage, inwieweit diese verpflichtende Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen mit den Zielen der UN-Behindertenrechtskonvention einhergeht. Das Ziel ist ja, dass Menschen mit Behinderung nicht von ihren Eltern abhängig sein sollen. Vielmehr sollen diese Menschen ein eigenständiger und diskriminierungsfreier Zugang zu Unterstützungsleistungen ermöglicht werden. Und das ist vor allem im Artikel 19 und im Artikel 28 festgeschrieben. Durch diese Unterhaltsklagen bemerken wir, dass oft sowieso schon sehr belastete Familiensysteme noch weiter belastet werden und teilweise sogar davor stehen, zerstört zu werden. Viele der behinderten Menschen schrecken vor den Klagen zurück, weil sie Angst haben, dass sie ihr Familiensystem dadurch verlieren. Dadurch besteht für die betroffenen Menschen die Gefahr von Abhängigkeit, sozialer Ausgrenzung und einer Schwächung der individuellen Selbstbestimmung.
Der nächste Bereich der Rückmeldungen betraf Menschen mit psychischer oder chronischer Erkrankung. Michaela.
Auch da wieder ein Zitat zum Einstieg. Menschen, die in einem schlechten körperlichen und/oder psychischen Zustand sind, schaffen es eigenständig nicht, einen Sozialhilfeantrag zu stellen, da so viele Unterlagen erforderlich sind. Und das ist kein Randthema, das betrifft einen großen Teil der Menschen, mit denen wir arbeiten. Und das System setzt genau das voraus, was diese Menschen nicht leisten können, nämlich Struktur, Überblick, Fristenmanagement. Weil es einfach Personen sind, die gesundheitlich instabil sind, die damit kämpfen, den Alltag zu bewältigen und dieser teilweise sehr komplexe Antrag, den vollständig und korrekt einzureichen, ist einfach für viele einfach ein Kampf. Ich habe gerade eine Frau im Kopf, die aus gesundheitlichen Gründen aus Südafrika zurückgekommen ist, in Oberösterreich vorher lang gewohnt hat, dann eine Zeit lang in Südafrika war, Anspruch auf Sozialhilfe hat, also es war nie die Diskussion, aber Sie musste nachweisen, dass sie in Südafrika kein Bankkonto besitzt. Und wir haben bis jetzt nicht herausgefunden, wie das gehen soll, nachzuweisen, dass man in einem Land kein Bankkonto hat. Im Moment sind wir immer noch, wir haben jetzt eine Sozialhilfe für 3 Monate genehmigt bekommen, mit der Auflage, Ende Juni muss sie das wieder nachweisen. Keine Ahnung, also das sind einfach Sachen, die eine ältere Dame, die eh schon nicht gesund ist, einfach völlig überfordern. Und das ist aber der Antrag selbst. Und der Antrag, die Auszahlung ist ja zumindest bei uns in Oberösterreich auf 6 bis 7 Monate befristet. Das heißt, dann geht es eigentlich meistens wieder von vorne los. Das heißt, wir haben dann wieder Auflagen, wir haben wieder Anforderungen und die sind ja nicht immer verständlich formuliert, sondern einfach teilweise mitten irgendwo im Bescheid versteckt. Das heißt, auch wenn der Antrag geschafft ist, sind die Regelungen nach wie vor sehr schwierig, weil die Regelungen einfach geschrieben worden sind für Menschen, die organisiert sind, die stabil sind und nicht für Menschen, die in Krisen stecken. Aber diese Menschen brauchen das System und müssen es nutzen können. Und ganz einfach wäre zum Beispiel also ein Wunsch, einfach in einfacher Sprache dazuzulegen, was muss ich konkret tun. In diesem 10-seitigen Bescheid hinten ein Ergänzungsblatt, wo draufsteht, folgende 5 Schritte haben Sie zu machen. Und denke mal, es zeigt einfach, dass die Sozialhilfe formal zugänglich ist, aber praktisch eben für viele schwer erreichbar. Und so der Wunsch wäre, Sozialhilfe so zu gestalten, dass sie sich an den Lebensrealitäten der Menschen orientiert, die sie brauchen. Und nicht, dass sie die Menschen an ein System orientieren müssen, das sie meistens überfordert.
Es gibt also viele vergessene, vielleicht auch verschwiegene Probleme in der Sozialhilfe, wo wir jetzt den Lichtscheinwerfer, also Licht ins Dunkel quasi, hingelegt haben und hingebracht haben. Gleichzeitig gab es auch, das waren ja die Probleme, die wir jetzt herausgegriffen haben, ich muss das vielleicht noch einmal zusammenfassen, die Soforthilfe funktioniert nicht, die Wohnkosten sind nicht tragbar, Härtefallregeln fehlen, Menschen mit Behinderungen wird ein selbstbestimmtes Leben verweigert, Hilfestellungen und Angebote von Amts wegen fehlen, Entscheidungsfristen am Amt sind zu lange und es treten insgesamt grobe Mängel im behördlichen Vollzug und auch in der Behandlung sozusagen der Bürger und Bürgerinnen auf. Was gleichzeitig aber auch mitgeteilt wurde, ganz stark, jetzt haben wir die Probleme geschildert, war auch, dass trotz aller Mängel und Defekte, die Sozialhilfe für viele die einzige verfügbare und letzte Hilfe ist. Sie unterstützt Menschen, denen keine Alternative bleibt in der Sicherung der Existenz, stellt das Notwendigste für den Lebensunterhalt bereit und verhindert Obdachlosigkeit im besten Fall. Die Sozialhilfe stellt für viele Betroffene eine Bedingung dar, das eigene Leben überhaupt wieder zu stabilisieren und Perspektiven erarbeiten zu können. Das ist die andere Seite, die sozusagen die Existenz und die Wichtigkeit dieses letzten sozialen Netzes betont. Zum Schluss wurde gefragt, was ist hilfreich? Also was ist das, was hilfreich wäre an Reformen oder in der jetzigen Reformdebatte? Und Sie sehen, vielleicht auch wenig überraschend, dass es hohe Zustimmungsraten bei diesen Punkten gibt, aber wir haben auch die herausgenommen, die Vorschläge, die besonders stark unterstützt werden. Das erste ist Mindeststandard statt Höchstsätze. Sie wissen, jetzt in der Sozialhilfe gibt es Höchstsätze, in der Steiermark wurde das noch einmal runtergestellt. Da kann man nicht bedarfsorientiert reagieren. Die sind starr, Mindeststandards sind die vernünftigere Variante, die hier vorgeschlagen wird. Das zweite, große Zustimmung zu der effektiven Soforthilfe, also die Soforthilfe wieder einzuführen, logistisch gibt es ja, aber wieder real ins Leben zu bringen. Das dritte, kürzere Entscheidungsfristen, die sind jetzt bei 3 Monaten, da wurde vorgeschlagen zum Beispiel 1 Monat Entscheidungsfrist als Vorgabe. Der nächste Punkt, eine einheitliche Definition von Alleinerziehenden, das haben wir jetzt nicht so stark benannt, da unterschiedliche Definitionen von Alleinerziehenden gibt, gerade wenn die Kinder volljährig werden und das auch zu Problemen führt. Die Übernahme der regionalen Wohnkosten, also die Wohnfrage war ein großes Thema, wie kann das gehen, die tatsächlichen Wohnkosten zu übernehmen, die ortsüblichen Wohnkosten. Die Begrenzung der Unterhaltsanrechnung bei Menschen mit Behinderung und der Unterhaltsverfolgung war auch ein großer Punkt. Ein weiterer allgemein bürgerfreundlicher Vollzug und Verfahrensstandards auf Ämtern. Also wie können da Qualitätsstandards, erinnert mich ein bisschen an die Gutachterdebatte, die wir da haben. Wie kann da eine bürgerfreundliche Verwaltung gesichert werden und Willkür verhindert? Ich würde ja sagen, auch die Verwaltung oder das Amt ist eigentlich das Gesicht des Sozialstaats. Und es geht nicht nur darum, den Sozialstaat selbst zu zu reformieren oder zu anzuschauen, sondern auch das Gesicht, weil die Leute den Sozialstaat eben über die Ämter wahrnehmen. Und ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn er dieses Gesicht den Bürgern und Bürgerinnen zeigt, nämlich egal, wie viel Geld und Macht sie besitzen, unabhängig davon. Und als letztes der Wunsch nach einer Kindergrundsicherung mit Geld und Sachleistungen in dieser allgemeinen Formulierung. Vielen Dank. Das waren jetzt einmal in einem Schnelldurchlauf die zentralen Ergebnisse. Sie können die Details auf der Website nachlesen und begrüße hiermit Walter Pfeil, der uns zugeschaltet ist. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Walter Pfeil ist emeritierter Professor für Arbeits- und Sozialrecht aus Salzburg und ich bitte dich um deinen Kommentar.
Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich kann zur praktischen Vollziehung der Sozialhilfe nicht wirklich viel beitragen. Wovon ich ein bisschen was verstehe, sind die rechtlichen Rahmenbedingungen. Aber wenn man die analysiert, kommt man in vielen Punkten zu ganz ähnlichen Befunden, wie die Studie hier gezeigt hat. Die rechtlichen Rahmenbedingungen haben sich deutlich verschlechtert, seit es das Sozialhilfegrundsatzgesetz gibt. Das zeigt sich bereits in der Begrifflichkeit. Es geht nicht mehr wie vorher um Mindestsicherung, sondern es geht wieder um die alte Sozialhilfe oder, wie es in einigen Ländern heißt, auch nur um Sozialunterstützung. Die Verschlechterungen sind aber nicht nur begriffliche, sondern auch inhaltlich. Die Sozialhilfe ist, wenn man genau hinschaut, oft mehr auf Ausgrenzung oder Ausschließung ausgerichtet, denn auf Integration oder Inklusion. Dafür lassen sich zahlreiche Beispiele. Ich kann mich daher auf einige wenige Punkte beschränken. Das Sozialhilfegrundsatzgesetz 2019 hat erstmals eine bundesweit einheitliche Regelung gebracht, was auf den ersten Blick als großer Vorteil anmutet, aber bei der konkreten Ausgestaltung hat sich dieser Vorteil oft ins Gegenteil verkehrt. Das zeigt sich zunächst darin, das ist auch mehrfach angesprochen worden, dass das Niveau der Leistungen nicht wie in der Mindestsicherung durch Mindestbeträge definiert wird, sondern durch Höchstbeträge, die von den Ländern unterschritten werden dürften und zunehmend, wir haben es gehört, auch unterschritten werden. Nur in ganz krassen Fällen wird hier eine Grenze eingezogen, insbesondere dann, wenn der Verfassungsgerichtshof Leistungshöhen als unverhältnismäßig und damit verfassungswidrig qualifiziert, wie das etwa bei den degressiven Kindersätzen bereits im Jahr 2019 geschehen ist. Bis aber eine solche Feststellung durch ein Höchstgericht erfolgt, dauert das einige Zeit. Für die Betroffenen kommt das meistens sehr spät oder vielleicht sogar zu spät. In anderen wichtigen Fragen überlässt das Sozialhilfegrundsatzgesetz die Regelung überhaupt den Ländern. So gibt es keine bundesgesetzlichen Vorgaben, wer in welchem Ausmaß seine Arbeitskraft einsetzen muss, von wem und wie lange Ersatz für bezogene Leistungen verlangt werden darf oder, und da sind wir dann doch wieder ganz konkret beim Vollzug, wie der Zugang zum Recht ausgestaltet ist. Das hat etwa zur Folge, um nur einige Beispiele zu nennen, dass in Niederösterreich gemeinnützige Arbeit verlangt werden darf, haarscharf am verfassungsrechtlichen Verbot der Zwangsarbeit vorbeischrammend. Dass in der Steiermark neuerdings Arbeitsunwilligkeit im Wiederholungsfall mit Haftstrafen bedroht ist. Oder dass, auch das haben wir schon gehört, von erwachsenen Menschen mit Behinderungen verlangt wird, ihre Eltern auf Unterhalt zu klagen, bevor sie überhaupt Sozialhilfe beanspruchen können. Meine Damen und Herren, all diese Maßnahmen bewirken eigentlich genau das Gegenteil dessen, was die Sozialhilfe immer selbst als ihre Ziele postuliert hat, nämlich eine nachhaltige Überwindung der Notlage zu befördern und eine weitestmögliche Wiedererlangung der Selbsthilfefähigkeit zu erreichen. Diese Regelungen sind sozialpolitisch problematisch, völlig klar, aber sie sind in vielen Punkten auch rechtlich höchst zweifelhaft. Und ein Punkt, und das ist der letzte, den ich hier ansprechen will, wo es ganz eindeutig ist, dass die Konstruktion unzulässig und bald auch unwirksam sein wird, nämlich die Beschränkung der Ansprüche von subsidiär Schutzberechtigten auf die sogenannte Grundverordnung. In wenigen Tagen wird hier eine neue Regelung in Kraft treten, nämlich die Statusverordnung der Europäischen Union, die unmittelbar anwendbar ist und widersprechendes österreichisches Recht verdrängt. Dort ist ausdrücklich vorgesehen, eine Gleichstellung von Schutzberechtigten, und zwar nicht nur von Asylberechtigten, sondern auch von subsidiär Schutzberechtigten, jedenfalls im Hinblick auf jene Leistungen zum Wohnbedarf, die auch Österreicherinnen gewährt werden. Dieser Anteil ist haben wir gehört, nicht überall ausreichend, aber er ist im Rahmen der Grundversorgung bisher überhaupt nicht vorgesehen. Also da gibt es nicht nur Handlungsbedarf, sondern da wird alsbald das Unionsrecht hier zum Durchbruch gebracht werden und gebracht werden müssen. Die heute vorgestellte Studie liefert ganz viel wichtige Evidenz dafür, dass ein ganz großer Handlungsbedarf besteht und wie groß dieser Handlungsbedarf ist, um wirksame Armutsbekämpfung zu gewährleisten. Aber es geht auch ein bisschen darum, die verfassungsrechtlichen und unionsrechtlichen Verpflichtungen, den verfassungsrechtlichen und unionsrechtlichen Verpflichtungen gerecht zu werden. Und das ist natürlich aus der Sicht des Rechtsexperten ganz ein vorrangiges Anliegen. Und die Evidenz, die heute geliefert wurde oder vorgestellt wurde dafür, ist hier eine wesentliche Entscheidungshilfe. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Als nächstes möchte ich Karin Heitzmann zu mir bitten. Karin Heitzmann ist Uniprofessorin an der Wirtschaftsuniversität Wien am Institut für Sozialpolitik. Bitte.
Vielen Dank einmal für die Einladung und herzliche Gratulation zur Studie. War sehr spannend zu lesen. Viel Arbeit steckt da dahinter, wie ich weiß, solche Studien A zu machen und B auszuwerten. Meine Kommentare sind jetzt ein bisschen anders als das, was man bislang gehört hat, weil ich habe es mir angeschaut und die erste bemerkenswerte Erkenntnis, die ich gefunden habe, war gar nicht so sehr bei den Tabellen, die ihr da gezeigt habt, oder den Grafiken, die sozusagen rechte Seite, sondern dass es immer auch eine linke Seite gab, die bei vielen Fragen doch auch aufgeschienen ist. Das heißt, dass offenbar viele der 700 Leute, die da mitgemacht haben, die immerhin Experten, Expertinnen zur Sozialhilfe sind, jetzt nicht einhellig der Meinung waren, alles ist schlecht und die Sozialhilfe funktioniert gar nicht, sondern dass es offenbar Regionen, Gruppen, Hilfestellungen gibt, wo die Sozialhilfe auch funktioniert. Und das finde ich immer extrem spannend, dann zu schauen, was sagen die eigentlich? Ja, also was rücken die in den Fokus und was kann man auch lernen von diesen Aspekten, die offenbar doch funktionieren? Also sie wird nicht einhellig abgelehnt. Es gibt viel, viel Kritik, die haben wir jetzt schon gehört. Aber offenbar gibt es auch Hinweise darauf, dass doch manches funktioniert. Aus meiner Sicht sollte also darauf hingeschaut werden und auch daraus gelernt werden. Und ein Faktor, der da besonders genannt worden ist und der auch in anderen Studien zur Sozialhilfe immer wieder aufscheint, ist der, dass die Qualität der Zusammenarbeit mit der Behörde offenbar ganz entscheidend ist. Und das heißt letztlich, es geht um Kontakte. Ja, es geht irgendwie zum Kontakt zum Amt, sei das jetzt direkt mit den Beziehenden der Sozialhilfe oder jetzt sind ja quasi indirekt die Experten, Expertinnen befragt worden, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist, der auch zum Gelingen der Sozialhilfe beitragen kann. Wir haben das selbst bei unseren Studien zur Sozialhilfe gesehen. Da haben wir auch Experten, Expertinnen aus der Sozialwirtschaft gefragt. Wir haben aber auch Sozialhilfebeziehende gefragt. Und wir haben Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen gefragt, die also im Vollzug sind. Und da ist auch rausgekommen, da wo es eigentlich gut funktioniert, nach eigener Einschätzung, ist dort, wo man einen guten Kontakt miteinander hat, eine gute Zusammenarbeit miteinander hat. Das ist aus der sozialwissenschaftlichen Perspektive auch überhaupt nicht überraschend. Es gibt die sogenannte Kontakttheorie. Das heißt, wenn man sich miteinander austauscht und diese Interaktion auf eine wertschätzende Art und Weise durchführt, dann führt es dazu, dass man Vorurteile abbaut und dass man gegenseitiges Verständnis ein bisschen stärker zusammenkriegt sozusagen. Also das finde ich spannend und das ist auch hier wieder herausgekommen. Die Ergebnisse zeigen aber vor allem, und das habt ihr ja jetzt schon gezeigt, was in der Sozialhilfe nicht gut funktioniert. Und auch da möchte ich jetzt aus wissenschaftlicher Perspektive auf zwei Dinge eingehen, die, wenn man sich es ein bisschen überlegt, gar nicht so überraschend sind. Jetzt gesagt, die Soforthilfe ist nicht einmal bekannt. Die funktioniert irgendwie überhaupt nicht. Das ist die eine Geschichte. Und das Zweite, was immer drinnen war, ist auch diese Kannleistungen. Also alles, was über die Pflichtleistungen hinausgeht, das ist ganz schwierig. Also wenn es irgendwie dann mit Entscheidungsfreiheit zu tun hat, dann wird es ganz problematisch und schwierig. Und da wollte ich nur noch einmal darauf hinweisen, dass wenn man sich Institutionen anschaut und der öffentliche Sektor, die Behörden sind Institutionen, dann ist es gar nicht so überraschend, dass das nicht so gut funktioniert. Warum? Weil es eben Bürokratien sind und Bürokratien sind halt einmal langsam, sind regelgebunden, müssen sich an diese Vorschriften halten. Das heißt, da irgendwie irgendwie stärker was einzubringen, das eben typisch nicht bürokratisch ist, ist gar nicht so einfach, gelingt aber doch immer wieder. Wenn wir uns zum Beispiel vorstellen, obwohl es ist gar nicht so sehr im öffentlichen Sektor, es gibt sowas wie Kriseninterventionsteams. Das wird auch gefördert vom öffentlichen Sektor, oft in Zusammenarbeit mit der Sozialwirtschaft. Das wäre genauso eine Soforthilfe, ja, die in gewissen Bereichen funktioniert. In der Sozialhilfe haben wir es da irgendwie noch nicht so ganz. Auch wenn im Diskurs häufig diese monetären Richtsätze im Fokus stehen, ist es ja eigentlich wichtig, dass die Sozialhilfe eben gerade keine Leistung von der Stange ist, sondern eine, die bedarfsorientiert sind, und die Bedarfe sind halt einmal ganz unterschiedlich. Das haben wir jetzt auch schon gesehen. Das heißt, wenn wir darüber nachdenken, wie wir Sozialhilfe reformieren können, dann müssen wir eben genau diese Aspekte in den Fokus nehmen. Wie schaffen wir es, dass eine Leistung eines öffentlichen Trägers, einer Behörde, niederschwellig wird, schnell wird, bedarfsorientiert wird. Und da, glaube ich, kann man viele Ansätze auch aus der Sozialwirtschaft verwenden, Stichwort Krisenintervention. Stichwort aber auch, in einem Kommentar habe ich gelesen, es bräuchte sowas wie Housing First, also Hilfe zuerst, und danach schaut man, dass man solche Geschichten umsetzt, schlicht und einfach. Und da kann man, gibt es viele praktische Beispiele, nur nicht so sehr im öffentlichen Sektor, aber darüber hinaus, die man dann vielleicht integrieren soll. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, und das ist dieser zweite Befund, den ich hätte, dass man sehr viel lernen kann aus dieser Studie, die da durchgeführt worden ist, und dass man hoffentlich dann in der Politik, aber auch in der Verwaltung so ein paar Do's and Don'ts ableiten könnte. Und da sage ich nur zwei, drei Beispiele. Was, finde ich, sehr klar herausgekommen ist bei den Do's, ist, dass die Wohnkosten ein Riesenproblem sind. Und zwar die Unterschiedlichkeit der Wohnkosten. Das ist ja ziemlich einfach, die Wohnkosten einfach zu zahlen. Ja, da muss ich mal nicht über irgendwelche, ist das jetzt zu wenig oder zu viel oder irgendwas, die werden wir nicht vereinheitlichen können. Wenn wir uns alle Lebenshaltungskosten anschauen, dann sind die Wohnkosten einfach dieser Teil der Kosten, der immer unterschiedlich sein wird. Der Rest der Lebenshaltungskosten wird relativ ähnlich sein, die Wohnungskosten aber tatsächlich nicht. Also ein Du wär's, die Wohnungskosten sozusagen rauszunehmen bzw. einfach zu bezahlen. Wäre viel einfacher als die aktuelle Regelung. Das Zweite, was mir so ein bisschen auch ein Anliegen ist, was ihr ja auch abgefragt habt, ist diese Idee mit der Kindergrundsicherung. Die wird auch sehr stark befürwortet von den Experten und Expertinnen. Da könnte man natürlich überlegen, so genau habt ihr nicht nachgefragt, ob man die Kinder nicht überhaupt aus der Sozialhilfe rausnehmen sollte. Ja, dass die Kinder einfach nicht auf eine Fürsorgeleistung angewiesen sind. In diesem Kontext möchte ich auch ein Don't erwähnen. Von den vielen Grauslichkeiten, die da drinnen sind, gibt es auch den Reformvorschlag, die Familienbeihilfe abzuziehen. In meinen Augen ein komplettes Don't und widerspricht ja auch völlig der Idee einer Kindergrundsicherung. Ja, dass ich einen universellen Sockelbetrag habe und einen einkommensabhängigen, sozusagen zusätzlichen Polster. Ein Stück weit würde man mit so einer Reform genau dieses Modell ad absurdum führen. Das heißt, zwei Plädoyers, A, Wohnkosten, das finde ich ist sehr stark, kommt sehr stark raus, wirklich einfach übernehmen. Die Kinder vielleicht sogar ganz aus der Mindestsicherung raus und vor allem die Sätze für die Kinder nicht dadurch verwässern, dass ich universelle Leistungen plötzlich beschneide. Das halte ich für einen Fehler. Ich belasse es einmal bei der...
Marc Pointecker vom Sozialministerium.
Herzlichen Dank für die Einladung. Vielleicht als erstes zu Stigmatisierung und Hürden bei der Beantragung. Es gibt ja dieses Zitat in der Studie, ich bin ja kein Sozialschmarotzer. Dadurch nehmen sehr viele Berechtigte ihren Anspruch auf Sozialhilfe gar nicht wahr. Das deckt sich auch mit unseren Zahlen. Vor allem Familien mit Kindern im Niedriglohnbereich hätten häufig einen Anspruch auf Aufzahlung durch die Sozialhilfe. Und viele nehmen die Sozialhilfe gar nicht in Anspruch eben. Eine Zahl dazu vielleicht, von den 360.000 armutsgefährdeten Kindern sind 277.000 Kinder haben erwerbstätige Eltern. Da ist die Frage auch, ob das überhaupt sinnvoll ist, die in die Sozialhilfe zu bringen. Möglicherweise könnten diese Kinder auch besser über eine Zukunftssicherung oder eine Kindergrundsicherung als über die Sozialhilfe unterstützt werden. Vielleicht dazu auch etwas, weil der Herr Wöginger vom Lohnabstandsgebot gesprochen hat. Das klingt sehr gut, aber vor allem bei Familien und gerade auch bei Alleinerziehenden mit mehreren Kindern ist das gar nicht so leicht umsetzbar, weil dazu wird es dann sehr viel höhere Löhne bedürfen oder einer sehr hohen Universalleistung für Kinder. Oder man macht eine hohe Universalleistung und gibt zusätzlich einen einkommensabhängigen Betrag drauf, so wie die Karin das vorhin genannt hat, die Kinder rausholen aus der Sozialhilfe. Aber in der politischen Realität ist es so, dass die ÖVP auch auf dem Standpunkt steht, der Familienbonus, der ja vor allem den Mittel- und Besserverdienenden zugutekommt, der darf nicht angegriffen werden. Die müssen mehr erhalten als Familien mit niedrigen Einkommen. Wird dann ein bisschen schwierig, zu Lösungen zu kommen. Eine andere Möglichkeit ist das, was die Karin gesagt hat, einfach die Wohnkosten zahlen. Würde auch schon viel erleichtern. Vielleicht zum Vollzug. Ich möchte in Erinnerung rufen, Zuständigkeit des Bundes, und ich bin halt Vertreter des Bundes hier, ist die Erlassung des Grundsatzgesetzes. Und das Wesen des Grundsatzgesetzes ist es, dass der Bund eben allgemeine Grundsätze der Sozialhilfe regelt, aber diese Länder müssen diese allgemeinen Grundsätze dann in konkrete Gesetze gießen und den Vollzug machen. Und damit auch die Frage, wie die Sozialhilfe im Land organisiert wird, ist einfach damit eine reine Landessache. Wir würden sehr gerne auch Vorgaben für einen menschenwürdigen Vollzug machen, aber das persönliche Verhalten von Sachbearbeiterinnen gegenüber vulnerablen Menschen lässt sich leider nicht so einfach verordnen. Was wir gemacht haben, ist, wir haben das Projekt Mitgehen gefördert. Vielleicht könnte man auch überlegen, da wieder anzuknüpfen und da was zu machen. Ich halte das für recht interessant, weil ich glaube, das hat schon einigen Leuten geholfen. Sozialhilfe neu. Wie auch in den Statements zu hören war, wird seit einiger Zeit sehr intensiv verhandelt. Aber noch ist es nicht klar, wann und ob es ein neues Sozialhilfegrundsatzgesetz geben wird. Aus Sicht des Sozialministeriums ist wichtig, dass es ein Gesamtpaket ist. Das eine ist die Sozialhilfe neu, das andere ist aber auch die Kindergrundsicherung oder die sogenannte Zukunftssicherung für Kinder. Das ist jetzt umbenannt worden, im Regierungsprogramm steht noch Kindergrundsicherung. Und das dritte, was auch im Regierungsprogramm steht, ist diese Integrationsphase bzw. Integrationsbeihilfe. Zu den Menschen mit Behinderung vielleicht, die sind ja auch mehrmals genannt worden. Da würden wir sehr, sehr gerne ein paar Akzente setzen, nämlich keine Rechtsverfolgungspflicht mehr, höherer Vermögensfreibetrag und eine ganze Reihe anderer Dinge. Aber wenn ich denke wieder an das Statement von Herrn Wöginger, wo er von Subsidiarität spricht, da bin ich gespannt, wie weit wir kommen werden. Wichtig bei der Integrationsphase ist ausreichendes Angebot des Österreichischen Integrationsfonds und des AMS, damit die Menschen auch die Möglichkeit haben, rasch aus der Integrationsphase rauszukommen, um die reguläre, das heißt volle Sozialhilfe zu kommen, wenn das eingeführt wird. Da geht es der Frau Bundesministerin auch um klare Zuständigkeiten und Integration ist halt Angelegenheit des ÖIF und Aufgabe des ÖIF und damit auch die Verantwortung des ÖIF. Vielleicht zum Abschluss noch ein paar positive Dinge, weil es ja derzeit eher schwierig ist, Verbesserungen der Lebensumstände für SozialhilfebezieherInnen über die Sozialhilfe zu erreichen. Seit Covid hat der Bund jetzt immer wieder Maßnahmen ergriffen, die auch unmittelbar den Sozialhilfehaushalten zugutekommen. Ich denke an die verschiedenen Einmalzahlungen oder den Kindersechziger, den es gegeben hat. Und jetzt, vor wenigen Wochen, ist die Verlängerung des LWRG beschlossen worden. Und damit gibt es auch weiterhin den Wohnschirm. Housing First hat die Karin zuerst genannt, wird damit finanziert. Aber auch eben die Delogierungsprävention. Und auch die beiden Schulstartaktionen, also dieser Gutschein, den Sozialhilfekinder im Herbst bekommen und die Bezahlkarte, die sie im Frühling bekommen. Ja, und Herr Wöginger hat schon gesagt, am 1. Juli tritt der Unterstützungsfonds für Alleinerziehende in Kraft. Wir sind gerade ziemlich intensiv am versuchen, das auf die Beine zu bringen, weil 1. Juli ist ziemlich knapp, weil gestern erst war der Beschluss im Nationalrat. Also es wird am Anfang ein bisschen dauern wahrscheinlich, bis alles klappt. Aber der ist, glaube ich, gerade für jene Frauen von Interesse, die aufgrund von Gewalterfahrung Angst auch haben vor der Rechtsverfolgung von Unterhaltsansprüchen für ihre Kinder und die Frauen oft dann aufgrund des restriktiven Vollzugs keine Sozialhilfe erhalten und die haben da durch diesen Unterstützungsfonds zumindest zum Teil die Möglichkeit, zu Unterstützungsleistungen zu kommen und ich glaube, das wird ganz wichtig sein, ja. Und weil der Walter Pfeil es genannt hat, die Statusrichtlinie, die tritt nicht in ein paar Tagen in Kraft, die tritt morgen in Kraft und die hat unmittelbare Rechtswirksamkeit. Also eigentlich haben Subsidiär schutzberechtigt ab morgen einen Rechtsanspruch auf Familienbeihilfe und einen Rechtsanspruch auf Wohnunterstützung. Und der ist unmittelbar rechtswirksam, auch wenn die Länder die Gesetze noch nicht geändert haben. Aber vielleicht kann der Walter Pfeil das noch genauer ausführen. Ich bin kein Jurist, mir sagen das nur die Juristen.
Ich bitte noch Dina Cialinus-Glatz zu mir.
Danke für die Einladung. Ich komme vom ÖGB, von der Frauenabteilung des ÖGB. Insgesamt, wie ich den Bericht gelesen habe, ist mir natürlich aufgefallen, die Probleme, die es gibt, ja. Und es ist natürlich schon besorgniserregend, wenn in vielen Fällen die Sozialhilfe ihre Aufgabe als letztes soziales Netz nicht in jedem Fall erfüllen kann. Allgemein sind gerade von Armut natürlich häufiger Frauen betroffen, insbesondere Alleinerziehenden, insbesondere Frauen, die Betreuungsaufgaben haben, die deswegen nur Teilzeit arbeiten können, aber auch gewaltbetroffene Frauen, und die brauchen natürlich insbesondere der Sozialhilfe, damit sie von Beziehungen, wo sie Gewalt erfahren, auch wirklich gehen können. Und dann sind natürlich Ergebnisse wie das Verfahren dauert lang besonders schlecht. Aber trotzdem möchte ich etwas, was schon erwähnt worden ist, jetzt loben, was passiert ist, diesen Unterstützungsfonds für Alleinerziehende. Wir haben den begrüßt, es gibt 35 Millionen Euro dafür jedes Jahr, damit sie nicht sämtliche Probleme gelöst von Leuten, die das Geld für den Kindesunterhalt brauchen oder gewaltbetroffene Frauen. Aber wir sehen das als, das ist mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Und es ist besonders positiv. Wir haben jetzt eher insgesamt für die Leute nicht so tolle Neuigkeiten aufgrund, dass man das Budget sanieren muss. Aber trotzdem gibt es in so einer Situation trotzdem Gelder. Und deswegen den Unterstützungsfonds sehen wir sehr positiv, und auch wir sehen sehr positiv, dass zusätzlich Geld jetzt in die Hand genommen wird für Kinderbetreuungseinrichtungen. Und die sind besonders wichtig, dass Frauen einfach in einem höheren Arbeitszeitausmaß arbeiten können und dadurch auch leichter von der Sozialhilfe rauskommen können. Weil was für uns schon als ÖGB klar ist, der beste Weg bei Armutsbekämpfung ist, dass die Leute einen guten Job haben. Und was ist ein guter Job? Mit guten Arbeitsbedingungen und auch einem guten Einkommen. Was der Bericht aufzeigt, was natürlich problematisch ist, dass für Leute manchmal bei der Sozialhilfe wirklich Grundbedürfnisse nicht geregelt werden können, wie die regionalen Wohnkosten, die hoch sind, oder dass zum Beispiel die Inflation höher sind. Also das sind dann wirkliche Probleme bei der Sozialhilfe, wenn man gewisse Grundbedürfnisse durch die Sozialhilfe nicht mehr erfüllen können. Ja? Deswegen auch dieser Vorschlag, man übernimmt einfach die regionalen Wohnkosten, ist wahrscheinlich ein konstruktiver Vorschlag. In dieser Diskussion, auch was vorher vorgelesen wurde, die Leute, die arbeiten können, das ist das beste Mittel, um aus der Sozialhilfe rauszukommen, aber es wird oft übersehen, dass viele Leute, die die Sozialhilfe beziehen, gar nicht arbeiten können. Das sind insbesondere Kinder, das sind beispielsweise kranke Menschen oder auch ältere Menschen. Damit meine ich Menschen, die über 65 sind. Und wenn man sich jetzt die Daten von älteren Menschen anschaut, dann sieht man, dass insbesondere armutsgefährdet sind Frauen über 65, die alleinstehend sind. Ja? Also das sind wirklich Probleme. In den Medien kommt das natürlich anders rüber, da wird eher darüber geredet, welche Sanktionen brauchen wir noch oder wo kann man Leistungen kürzen. Das ist aus Sicht des ÖGB jetzt sicher nicht der richtige Weg, sondern die Leute, wenn sie arbeitsfähig sind, brauchen sie eine Stützung, Weiterbildung, und dass sie einen guten Job bekommen, wenn sie nicht arbeitsfähig sind. Und das sind natürlich auch noch genug Leute, die krank sind, die Betreuungspflicht haben, dass sie am besten Kinderbetreuung haben, die brauchen eine adäquate Unterstützung. Also wir treten sicher nicht als ÖGB dafür ein, dass jetzt auch die Sozialhilfe für die Leute gekürzt wird, die wirklich diese Unterstützung brauchen. Ja. Aber was dieser Bericht auch insgesamt aufzeigt, dass diese Probleme von Armut, was oft dargestellt wird, nicht so das Versagen von einer Einzelperson sind, sondern dass wir da auch strukturelle Probleme haben, ja? Wie zum Beispiel zu niedrige Einkommen von Leuten, die einfach nicht in einem höheren Arbeitszeitausmaß arbeiten können, dass wir das Problem haben von den regional hohen Wohnkosten und auch oft nicht eine rasche Hilfe für Leute in Akutsituationen, wie beispielsweise von gewaltbetroffenen Frauen. Deswegen, wir treten dafür ein, beispielsweise, dass auf jeden Fall die Sozialhilfe wieder den Weg einschlägt, den sie früher hatte. Ja? Und zwar eine einheitliche Sozialhilfe in Österreich mit Mindeststandards, wo aber die einzelnen Bundesländer durchaus höhere Leistungen ausbezahlen können. Und damit man wirklich insgesamt Armut verhindert und damit man insgesamt den Menschen ein menschenwürdiges Leben für alle ermöglicht. Ja? Aber noch einmal, der wichtigste Punkt ist auch, dass man die Leute unterstützt, dass sie auch einen guten Job bekommen. Weil Sozialpolitik und Arbeitsmarktpolitik kann man nicht trennen. Ja? Das heißt, es ist ganz wichtig, dass man die Leute unterstützt, dass sie auch einen guten Job bekommen. Guter Job, gute Arbeitsbedingungen mit einem guten Einkommen.
Das war das heutige Frosin. Sie hörten die Präsentation der Ergebnisse zur Befragung zum Zustand der Sozialhilfe in Österreich. Präsentiert von Christoph Lengert und Martin Scheck von der Armutskonferenz, Michaela Haunold und Claudia Moharitsch von den Armutsnetzwerken Oberösterreich und Steiermark. Die Kommentare der Wissenschaft waren von Walter Pfeil und Karin Heinzmann, Marc Pointecker vom Sozialministerium und Dorothea Kickinger vom ÖGB. Mein Name ist Annetta Trimis und ich bedanke mich fürs Zuhören.